Wir machen heute wieder einen Exkurs, beziehungsweise für einige eine Wiederholung. Und zwar soll es heute gehen um das Thema die Haushaltungen. Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt fragen würde, zählt mir mal bitte auf, wie viele Haushaltungen gibt es und welche Haushaltung sind diese im Detail, ob dann alle antworten könnten. Machen wir doch mal die Prüfung. Wer meint, er könnte jetzt nach vorne kommen und das aufzählen? Bitte mal strecken. Also sieben Stück. Also eine Person wird sich zutrauen und vielleicht würden es auch noch mehr hinkriegen, die jetzt sich nicht getraut haben zu strecken. Sagen wir es jetzt einfach mal so. Ja, was sind die Haushaltungen? Haushaltungen haben verschiedene Eigenschaften, aber man kann zusammenfassend sagen, Haushaltungen sind Zeitabschnitte, denn sie sind zeitlich aufeinanderfolgend, die wir in der Bibel identifizieren können, die bestimmte Gemeinsamkeiten haben. Welche Gemeinsamkeiten, da werde ich gleich drauf eingehen. Diese Gemeinsamkeiten, die kann man sehen. Die Schwierigkeit, die Haushaltung zu identifizieren, besteht darin, dass in der Bibel jetzt nicht steht, Achtung, jetzt fängt eine neue Haushaltung an oder jetzt fängt ein neuer Zeitabschnitt an. Deswegen tun sich da auch manche schwer, die Bibel richtig einzuteilen und das kann dazu führen, dass man Aussagen, die sich auf eine ganz bestimmte Haushaltung beziehen, auf uns einfach verwendet oder sagt, das ist direkt eine Bedeutung für uns, obwohl das eine bestimmte Aussage zu einer bestimmten Haushaltung war. Worüber eine große Einigkeit besteht, ist, dass wir eine Unterscheidung haben zwischen Altem und Neuen Testament, also zwischen Gesetz und zwischen der Gnade. Ja, zumindest so weit, denke ich mal, ist jeder fähig und imstande zu sagen, hier haben wir zwei Haushaltungen. Ja. Aber die anderen, die sind dann oft nicht so bekannt und deswegen wollen wir da eben nochmal drauf eingehen. Die Haushaltung werden teilweise auch Dispensationen genannt. Ja, daher kommt auch der Begriff Dispensationalismus, ja, oder Dispensationalist. Das hängt hier mit den Haushaltungen zusammen. Und das zeigt auch eben, dass es theologische Richtungen gibt, die die Haushaltung oder den Dispensationalismus als solches ablehnen. Allerdings auch wiederum nicht die zwei Haushaltungen. Ja. Sie werden durchaus anerkennen, es gibt das Alte und das Neue Testament und den Alten Bund, Neuen Bund, wie auch immer Sie es dann definieren. Aber Sie leugnen dann zum Beispiel, dass es ein tausendjähriges Reich geben wird. Ja, tausendjähriges Reich ist eine weitere Haushaltung, die wir in der Schrift erkennen können. Die wird dann oft von jemand, der sich nicht als Dispensationalist bezeichnet, auch geleugnet. Ja, also dann gibt es, das heißt dann zum Beispiel Amillennialismus, also es gibt da viele Worte mit muss hinten dran. Amillennialismus A für nicht oder kein. Amillennialismus heißt kein tausendjähriges Reich. Ja, da wird praktisch dann geleugnet, dass Israel eine Zukunft hat und dass Israel im tausendjährigen Reich eine wichtige Rolle spielen wird. Ja, da gibt es noch andere Varianten, dann zum Beispiel die Variante, die von der katholischen Kirche herkommt, dass wir uns jetzt im tausendjährigen Reich befinden. Ja. Und dieses tausendjährige Reich sind nicht wörtlich tausend Jahre, sondern einfach eine Zeitspanne, die man nicht genauer bestimmen kann, bis zur Wiederkunft des Herrn. Ja. Im Katholischen hat es ja eine gewisse Historie. Man hat am Anfang, in der frühkatholischen Zeit, das tausendjährige Reich wirklich als wörtlich tausend Jahre gesehen und hat er dann auch gesagt, Leute, also im Jahr 1000 dann, die 1000 Jahre sind jetzt bald vorbei und dann kommt sowieso der Herr wieder, also könnt ihr all eure Güter auch hergeben und verkaufen und spenden. Und so ist ja die katholische Kirche auch zu vielen Gütern gekommen, weil dann viele ihre Güter der katholischen Kirche vermacht haben. Und als dann der Herr nicht wiederkam, hat die Kirche diese Güter trotzdem behalten. Ja. Wir haben dann die Reformation, einfach um das einfach kirchengeschichtlich ein bisschen zu betrachten, die Reformation hat im Wesentlichen die katholische Lehre hierzu übernommen und so finden wir auch in der Reformation hauptsächlich die Unterscheidungen zwischen Gesetz und Gnade und nicht weitere Haushaltungen und erst später hat man das herausgearbeitet aus dem Wort und dann auch irgendwann ist man zu einer klaren Lehre über die Haushaltung gekommen. Und jetzt möchte ich ganz kurz die verschiedenen Eigenschaften aufzählen, die eine Haushaltung kennzeichnet. Und zwar, wir haben erstmal einen Namen für eine Haushaltung. Dieser Name, der ist natürlich dieser Haushaltung gegeben und sagt auch etwas aus über die Haushaltung selbst. Dann ist es so, dass mit jeder Haushaltung eine Person ganz speziell in Verbindung steht. Ja, die hat eine besondere Wichtigkeit und ist oft auch die Person, die von Gott angesprochen, berufen wird, beauftragt wird, wie auch immer. Ja. Dann wird in jeder Haushaltung auch die Verantwortung des Menschen festgelegt, was Gott von dem Menschen während dieser Zeit erwartet, wird geoffenbart. Es gibt eine Prüfung, in der Regel eine Prüfung, wo Gott praktisch prüft, ob der Mensch sich an die Bedingungen der Haushaltung hält. Und jede Haushaltung endet mit Versagen. Also jedes Mal ist es so, dass der Mensch die Bedingungen nicht erfüllen kann, nicht erfüllt und somit versagt, diese Bedingung einzuhalten. Und dann folgt auch, jeder Haushaltung folgt das Gericht. Und was auch jede Haushaltung hat oder in jeder Haushaltung erkennbar ist, ist, dass Gott auch seine Gnade offenbart und zeigt auf eine bestimmte Art und Weise. So, also das sind Punkte, die man identifizieren kann und daran kann man auch erkennen, wir haben es hier mit einer neuen Haushaltung zu tun. Da die Haushaltung mit einer Person in Verbindung stehen und mit eben einer Verantwortung, eben einer neuen Verantwortung, hängt damit auch zusammen, dass Gott während jeder Haushaltung oder am Anfang jeder Haushaltung irgendwas Neues offenbart. Ja, sei es im Alten Testament das Gesetz oder im Neuen Testament die Schriften des Neuen Testaments. Aber es gibt neue Offenbarungen, also neues Wissen, das dem Menschen von Gottes Seite mitgeteilt wird. Wir wollen jetzt mal die einzelnen durchgehen. Also es wurde schon gesagt, es sind 7 Stück, 7 Haushaltungen oder Dispensationen. Bevor ich zur ersten komme, möchte ich aber allgemein zu einer Haushaltung noch ein paar Bibelstellen aufschlagen. Zumindest wo wir einen Hinweis darauf haben, auf Haushaltungen. Und zwar im Epheserbrief, da haben wir zumindest ein Wort, das in diese Richtung geht, Epheser 1, Vers 21. Da geht es um den Herrn, dass er hoch erhöht worden ist. Und das heißt hier in Vers 21, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen, also hier wird das Wort Weltzeit verwendet, nicht in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Dann in Kolosser, im Kolosserbrief, Da heißt es in Kolosser 1, Vers 26, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Also auch hier ein Hinweis auf Weltzeiten, und das ist je nach Übersetzung unterschiedlich übersetzt. Kann auch im Zeitalter übersetzt werden. Wir schauen jetzt mal uns die erste Haushaltung an. Was wird denn die erste Haushaltung sein? Erste Haushaltung wird genannt die Haushaltung der Unschuld oder auch die Haushaltung der Freiheit. Welcher Zeitabschnitt ist gemeint? Also ich denke mal, nicht so schwer zu sagen. Es bezieht sich auf die Zeit im Garten Eden. Ja. Da sieht man schon klar, die Zeit im Garten Eden unterscheidet sich von allen danach kommenden oder darauf folgenden Zeitabschnitten. Ist eigentlich nicht so schwer zu sagen, ja, die Zeit im Garten Eden war eine besondere Zeit, eine Zeit mit eigenen Merkmalen, die sich auch unterscheidet von der Zeit zum Beispiel nach dem Sündenfall. Die Zeit war vermutlich keine sehr lange Zeit, kein sehr langer Zeitabschnitt. Warum wird das so genannt Unschuld oder Freiheit? Unschuld deswegen, weil der Mensch noch nicht gesündigt hatte. Der Mensch war in dem Sinne noch unschuldig, er war sündlos, er war heilig. Freiheit deswegen, weil er frei war von dem Zwang zu sündigen. Ja. Nach dem Sündenfall ist der Mensch eben unter dem Zwang zu sündigen. Er muss zwangsnotwendig sündigen. Er ist nicht mehr frei. Aber in dieser Zeit war der Mensch eben noch frei, deswegen entweder Haushaltung der Unschuld oder der Freiheit. Wer war die Person, die Gott praktisch die Verantwortung übertragen hat? Ja, die Hauptperson dieser Zeit war Adam. Nämlich dem Adam wurde geoffenbart, auf was er achten muss, was er zu tun hat, dass er nämlich den Garten bewahren soll, dass er eben mit Gott wandeln soll. Er lebt ja auch in der Gemeinschaft mit Gott. Also ihm wurde diese Verantwortung übertragen. Und es gab auch eine Prüfung. Die Prüfung war, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Und wir wissen, diese Prüfung wurde nicht bestanden, sondern es gab das Versagen Adams. Er versagte, indem er von der Frucht aß. Und auf dieses Versagen folgte das Gericht. Ja, was war das Gericht? Das Gericht wird uns im Detail gesagt. Nach dem Sündenfall, er sollte nun im Schweiße seines Angesichts die Erde bearbeiten. Die Erde würde nur Dornen und Disteln hervorbringen. Wenn wir das noch, dann gab es auch die Strafe oder das Gericht über die Frau und über die Schlange. Und natürlich die Auswirkung des Falles im Allgemeinen, die Sündhaftigkeit, die über den Menschen kam. Und dass er allgemein in einer verfluchten Umgebung nun leben würde. Ja, das war das Gericht. Es gab aber auch Gnade. Und die Gnade war natürlich während dieser Zeit noch, dass sie mit Gott wandeln durften, in der Gemeinschaft mit ihm leben durften. Und das, was danach dann an der Verheißung kam, das ist eigentlich schon die Gnade für die nächste Haushaltung. Ja, ich habe gesagt, der Mensch war heilig, und hier wird oft gesagt, der Mensch war heilig, aber es war eine unbewährte Heiligkeit. Ja, was ist bewährte Heiligkeit? Bewährte Heiligkeit ist, wenn die Prüfung bestanden worden wäre, ja, dann könnte man von einer bewährten Heiligkeit sprechen. Unbewährt heißt, er ist zwar heilig, nämlich so wie er geschaffen wurde, aber er hat noch keine Prüfung bestanden. Und auch bei Engeln kann man ja was Ähnliches beobachten. Die Engel wurden in einem heiligen Zustand erschaffen, aber initial war diese Heiligkeit natürlich auch unbewehrt. Dann kam der Fall Satans, der ein Drittel der Engel mit sich riss. Dieser Teil der Engel bestand den Test oder die Prüfung nicht. Und der andere Teil aber, der ging über in einen Zustand der bewährten Heiligkeit. Das heißt, die Engel, die jetzt noch nicht gefallen sind, die werden auch niemals fallen. Ja? Sie haben die Prüfung sozusagen bestanden, sind hier nicht in der Auflehnung, haben nicht in der Auflehnung mitgemacht und werden niemals mehr fallen. Sie sind in einem Zustand der bewährten Heiligkeit. Bei uns Menschen ist es leider so, wir werden erst in der Ewigkeit dann in dem Zustand der bewährten Heiligkeit sein. Ja? Aber man kann nicht von bewährter Heiligkeit in Bezug auf die erste Zeit sprechen. Ja? In der ersten Zeit ist der Mensch gefallen. Das ist in dem Sinne geschehen und nicht umkehrbar. Aber für den Einzelnen, der jetzt glaubt, in dieser Zeit, in der Gnadenzeit und in der Zukunft, für den wird es natürlich eine Zukunft geben, die in Heiligkeit sein wird, dann im ewigen Zustand. Und im ewigen Zustand wird es keine Möglichkeit mehr geben, zu fallen. Aber darauf komme ich dann noch. Natürlich sind jetzt weitere Szenarien denkbar, aber nur denkbar. Was wäre gewesen, wenn der Mensch im Paradies nicht gesündigt hätte? Wäre er auch in einen Zustand der bewährten Heiligkeit gekommen? Möglicherweise. Aber wir wissen, der Fall ist geschehen. Wir wissen auch vom Ratschluss Gottes, es ist am Ende alles so gekommen, wie es auch vorhergesagt und geplant war. Und wir wissen zum Beispiel vom Erlösungswerk des Herrn Jesus, auch das war vor Grundlegung der Welt schon vorherbestimmt. Und von daher sind es Szenarien, die wir uns auch, denen wir auch gar nicht weiter nachgehen müssen. Also so viel zur ersten Zeit, die Zeit der Unschuld oder der Freiheit. Diese Zeit endete eben mit dem Sündenfall. Und nun fängt ein neuer Zeitabschnitt an. Die nächste Haushaltung wird auch genannt Haushaltung des Gewissens. Ja, warum Haushaltung des Gewissens? Es ist ja so, Gott hat dem Menschen ein Gewissen gegeben. Das Gewissen war natürlich auch schon im Garten Eden vorhanden, aber noch nicht verbunden mit der Erkenntnis des Guten und Bösen, zumindest des erfahrungsgemäß Guten und Bösen. Das kam erst nach dem Sündenfall und der Mensch ist nun gefordert, nach seinem Gewissen zu handeln. Ja? Er ist losgelöst von Gott, getrennt von Gott, aber auch da sehen wir nach dem Sündenfall, dass es Menschen gab, die Gott suchten, die sehr wohl im Glauben an Gott lebten und es wird auch ausdrücklich gesagt von den Nachkommen Seth, dass sie anfingen, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, hier gab es Menschen, die wandelten mit Gott und von Henoch zum Beispiel und von Noah wird das ausdrücklich gesagt. Ja. Gewissen wird es auch deswegen genannt, also des Gewissens, weil es sich unterschied von den Zeiten, die danach kamen, wie Gott mit dem Menschen handelte. Ja. Uns wird nicht gesagt, dass Gott sich jetzt offenbarte, zum Beispiel Schriften offenbarte, Schriften gab und Gebote gab und sagte, nach diesen müsst ihr handeln. Und deswegen ist es so, dass das Handeln in Verbindung mit dem Gewissen und natürlich auch damals in Verbindung mit dem Heiligen Geist geschah. Denn der Heilige Geist, der war schon damals auf der Erde am Wirken, der war schon bei der Schöpfung beteiligt und somit wirkte er auch in dieser Zeit, aber anders als jetzt, wo er beständig in dem Menschen wohnt. Also der Mensch war nicht in dem Sinne, wenn er gläubig war, autonom von Gott, ja, sondern er konnte mit Gott wandeln, er konnte Gott fürchten, er konnte ihm nachfolgen wie Henoch, der ein wirklich sehr gutes Beispiel dafür ist, der alle Tage seines Lebens mit Gott wandelte. Und es ist klar, da das Herz damals auch schon gefallen war und böse war, war diese Abhängigkeit vom Herrn auch notwendig. Ja, es war undenkbar, auch in dieser Zeit, dass jemand Gott wohlgefällig war, der nicht in der Abhängigkeit mit Gott wandelte. Und somit wirkte Gott auch durch seinen Geist auf das Gewissen ein. Und da haben wir auch einen Hinweis, nämlich als die Sintflut kommt, heißt es ja, ich will nicht, mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten. Ja, auch da ein Hinweis darauf, auf das Wirken des Heiligen Geistes. Somit haben wir in dieser Zeit, und das habe ich jetzt schon vorweggenommen, die Gnade. Ja, die Gnade war, dass Menschen mit Gott wandelten und ihm wohlgefällig waren. Bei Noah wird es auch ausdrücklich gesagt, dass Noah Gnade vor Gott fand. Und wir haben auch hier ein menschliches Versagen, ja, nämlich diese Zeit, in dieser Zeit ist es so, dass die Verdorbenheit des Menschen immer weiter zunimmt und Gott dann auch aufgrund von diesem Versagen das Gericht bringt. Die mit Gott wandelten, waren ja nicht viele, das waren auch nicht die meisten, das war nicht die Mehrheit, sondern das waren meistens Einzelne. Und somit musste Gott das Gericht bringen. Das war die Sintflut. Und durch die Sintflut endet dann auch diese Zeit und die Haushaltung des Gewissens. Der nächste Zeitabschnitt beginnt, was ich noch nicht gesagt habe, auch in dieser Zeit war die Hauptperson Adam. Ja, denn dem Adam wird erstmal einiges gesagt nach dem Fall. Und somit war er erstmal die Hauptperson während dieser Zeit des Gewissens. Die nächste Zeit steht in Verbindung mit Noah, denn Gott macht seinen Bund mit Noah. Und wenn wir das genau anschauen, was da passiert in dieser Zeit, dann kann man diese Zeit die Zeit der zivilen Regierungen nennen. Ja, das ist ein Name, der natürlich so gar nicht aus der Bibel kommt und der eine Ableitung darstellt. Weil in der Zeit vorher haben wir keine Hinweise darauf, dass es Regierungen gab, die entsprechend, wie wir es auch heute kennen oder auch vom Altertum her kennen, für Recht und Ordnung sorgten. Die Zustände waren eher wie in einer Anarchie. Ja, die waren eben nicht so geordnet. Und wir wissen ja aus dem Neuen Testament, aus Römer 13, dass wir dankbar sein sollen für die Regierungen, für die Regierung, die den Stachel hat und die für Ordnung sorgt und die dafür sorgt, dass das Unrecht nicht zu stark überhand nimmt. Ja? Solche Hinweise haben wir eben nicht vor dieser Zeit, sondern da war es so, da gab es natürlich dann einige Menschen, die Macht an sich rissen und die anderen unterdrückten. Ja? Und diesen Menschen, denen wurde nicht durch eine Regierung oder sonst etwas Einhalt geboten, sondern Gott musste Einhalt gebieten durch die Sintflut. Wir sehen aber dann, dass nach der Sintflut dann dem Menschen eben nochmal gesagt wird, er soll sich verteilen auf der Erde. Und wir sehen dann in dieser Zeit die Grundlage für Regierungen, Nationen und Länder. Wenn wir die Völkertafel lesen in 1. Mose 10, dann sehen wir, wie das alles dann sich aufgeteilt hat. Allerdings muss man dazu sagen, das hat wiederum auch nicht sofort geklappt. Ja, auch wenn durch den Bund mit Noah Gott die Grundlage dafür legt in 1. Mose 9, wurde auch diesem Befehl, sich zu verteilen auf der Erde, nicht nachgekommen, sondern was taten die Menschen? Die Menschen blieben an einem Ort, ja, und auch dort ging es ihnen darum, sich selbst einen Namen zu machen. Sie suchten also ihre eigene Ehre und bauten den Turm zu Babel. Ja, dieser Turmbau war auch eine direkte Widersetzung des Befehles Gottes. Und Gott brachte auch hier wiederum das Gericht, nämlich die Sprachverwirrung. Und durch die Sprachverwirrung war es dann wirklich gewährleistet, dass sie sich verteilten und so sich auch die ganze Menschheit in unterschiedliche Nationen aufteilte. Ja, das geschah dann eben einfach in dem Sinne, dass sich bestimmte Sprachgruppen zusammentaten, was ja auch ganz logisch ist. Ja, so haben sich auch Völker gebildet. Auch später noch ist es ja so, dass ein bestimmtes Land oft durch eine Sprache vereint wird. Ja, und wenn es mehrere Sprachen und Sprachgruppen gibt, dann führt das oft zu Konflikten, Auseinandersetzungen und Kriegen. Also darin versagten sie. Und was war die Gnade in dieser Zeit? Die Gnade war, dass Gott die Segenslinie bewahrte. Trotz all dem, was passierte, all den All dem Durcheinander, kann man sagen, sorgte Gott dafür, dass die Segenslinie aufrechterhalten blieb, die ja schon verheißen war, nämlich das Kommen des Messias. Und somit sorgte Gott dafür, dass der Messias wirklich aus dieser Segenslinie auch eines Tages kommen würde. Was ist der nächste Zeitabschnitt? Der nächste Zeitabschnitt, die vierte Haushaltung, kann man nennen Haushaltung der Verheißung oder auch Haushaltung der Patriarchen. Ja, wir sehen erstmal, die Geschichte geht so voran und auf einmal in 1. Mose 12 beruft Gott den Abraham. Und das ist auch klar, hier fängt irgendwie ein neuer Zeitabschnitt an, ja, mit der Berufung Abrahams. Und hier wird auch natürlich sehr viel Bezug genommen vom Neuen Testament aus, zum Beispiel im Galaterbrief. Galater 3, Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, und dieser ist Christus. Deswegen der Verheißung, ja, der Abraham hat die Verheißung bekommen, aber auch der Patriarchen, weil, wenn wir da die Bibel lesen, ab 1. Mose 12, dann sehen wir, es dreht sich eben, die ganze Geschichte dreht sich hauptsächlich um die Patriarchen. Und durch die Patriarchen natürlich sollte die Segenslinie weitergeben, somit ist Abraham hier die Hauptperson, die auch neue Offenbarungen bekommt. Ja, viele Offenbarungen beziehen sich natürlich auf die Einnahme des Landes und dass sein Same so zahlreich werden soll wie der Sand am Meer oder die Sterne des Himmels. Die Verantwortung in dieser Zeit ist zu glauben. Ja, 1. Mose 15, Vers 6. Da sehen wir, dass Abraham glaubte. Das heißt, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Eine weitere Verantwortung an die Patriarchen war, im Land zu leben als Fremdlinge. Sie sollten sich als Fremdlinge in dem Land aufhalten, das Gott ihnen geben würde. Und hier versagten sie, denn immer wieder, wenn eine Hungersnot kam oder sonst irgendeine Situation, die negativ war, verließen sie das Land mit entsprechenden negativen Auswirkungen. Und das Gericht, kann man sagen, war, dass sie am Ende als Sklaven in Ägypten endeten. Ja. Das war aber gleichzeitig auch eine Gnade, denn dadurch, dass sie nach Ägypten kamen, wurde das Volk Israel bewahrt. Was ist die nächste Haushaltung? Die nächste Haushaltung ist die Haushaltung des Gesetzes, eben eine ganz bekannte Haushaltung. Gott gibt das Gesetz und wir lesen darüber natürlich einiges im zweiten Buch Mose, Kapitel 20 und 5. Mose, Kapitel 5. Gott gibt die 10 Gebote und er gibt die weiteren 603 Gebote, sodass wir insgesamt 613 Gebote haben. Und die Verantwortung war, das Gesetz zu halten. Und zwar das ganze Gesetz, denn das heißt, wer sich in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Ja. Also die Verantwortung war, das ganze Gesetz zu halten. Die Verantwortung war auch noch, ja, Nummer 2, in 5. Mose 18 wird uns das gesagt, sie sollten auf den Verheißenen hören. 5. Mose 18, Verse 15 bis 18, da heißt es, ein Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken, meine Worte in seinen Mund legen, der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, der in meinem Namen, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Also Gott würde einen Propheten erwecken wie Mose und sie sollten auf ihn hören. Und wer wird dieser Prophet sein? Ja, Johannes sagt uns, dass durch Mose das Gesetz geworden ist oder gegeben worden ist und durch Jesus aber haben wir empfangen Gnade um Gnade. Es war der Herr Jesus, dieser Prophet. Und somit können wir sagen, dass in beiden Bereichen dieser Verantwortung nicht gerecht geworden ist. Sie haben nicht alle Gebote gehalten und sie haben auch nicht auf den Verheißenen gehört. Sie haben ihn abgelehnt und haben ihn ausgeliefert, dass er getötet würde. Das Gericht war dann die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus und die Zerstreuung des Volkes Israel unter alle Völker. Die Gnade wiederum war, dass Gott Richter, Könige und Propheten erweckt hat, die das Volk immer wieder zur Umkehr geführt haben, sie in den rechten Weg gewiesen haben und teilweise gab es dadurch auch Erweckung unter dem Volk, aber meistens war es so, dass sie auch auf diese wiederum nicht hörten. Gnade wird es auch in der Zukunft geben, nämlich, dass das Volk Israel wieder gesammelt werden wird, ins Land zurückkehren wird und das Volk Israel wieder existieren wird als die gesegnete Nation des Herrn im tausendjährigen Reich. Dann also liegt das noch in der Zukunft. So viel zum Gesetz. Das Gesetz war eben auch so aufgebaut, dass man es nicht halten konnte. Das sagt uns das Neue Testament ganz unmissverständlich. Das Gesetz sollte bewirken, dass der Mensch, das Volk Israel, zur Erkenntnis ihrer Sünde kommen würde und dass sie so auch erkennen würde, sie brauchen genau diesen Propheten, diesen Erlöser, der kommen sollte, um durch ihn das Heil und die Rettung zu erfahren. Die nächste Haushaltung ist welche? Ist die Haushaltung der Gnade. Ja. Der Gnade deswegen, weil es etwas mehr als nur die Gemeindezeit umfasst. Die Haushaltung der Gnade umfasst nämlich auch die Trübsalzeit, die natürlich einen Abschluss oder ein Gericht darstellt, aber nicht für alle, wie wir gleich sehen werden. Gnade vom Namen her gründet sich auf dem Vers, Johannes 1, Vers 17, den ich genannt habe. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Ja, das ist durch Jesus Christus gekommen, gründet sich also auf Jesus Christus. Und trotzdem können wir auch hier sagen, dass die Hauptperson, an die diese Details über die Haushaltung der Gnade weitergegeben worden sind, war Paulus. Warum Paulus und nicht Petrus? Man würde vielleicht meinen Petrus. Nein, es war deswegen Paulus, weil uns Paulus in seinen Briefen viel ausführlicher über die Gnade Gottes informiert als alle anderen Schreiber des Neuen Testaments. Ja. Man sehe zum Beispiel den Römerbrief, der die ausführlichste Darlegung des Evangeliums beinhaltet und natürlich die anderen Briefe, wo Paulus sehr stark die Gnade betont. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass in dieser Zeit ja die Heiden berufen werden, die eine wesentliche Rolle in dieser Zeit spielen und Paulus selbst als Apostel der Heiden berufen worden ist, während die Zuständigkeit von Petrus für die Juden war und so auch von Jakobus und den anderen Aposteln. Paulus aber war der Apostel der Heiden und somit spielt er hier eben eine wichtige zentrale Rolle für diese Haushaltung. Die Gnadenzeit beinhaltet natürlich zum großen Teil die Gemeindezeit. Ja, das müssen wir uns vor Augen halten. Das heißt, Gnadenzeit und Gemeindezeit deckt sich fast vollständig. Ja, aber eben nur fast, denn die Gemeindezeit endet mit der Entrückung der Gemeinde. Dann ist die Gemeinde beim Herrn, das sind die Gläubigen bei ihm. Während die Gnadenzeit noch weitergeht, ja, obwohl wir natürlich meinen können, aber inwiefern ist die Trübsalzeit eine Gnadenzeit? Die ist deswegen auch eine Gnadenzeit, weil in dieser Zeit mehrmals eine weltweite Verkündigung des Evangeliums erfolgt und es auch Erweckung gibt. Und wirklich viele, viele große Scharen werden uns in der Offenbarung genannt, die in dieser Zeit zum Glauben kommen und gerettet werden. Natürlich im Vergleich zu dem Rest der Weltbevölkerung sind das wieder wenig, aber wenn wir die Beschreibung anschauen, dann sehen wir, es sind in absoluten Zahlen gerechnet sehr viele. Und weltweite Erweckungen haben wir jetzt nicht, wird es aber in der Trübsalzeit dann wieder geben. Deswegen ist auch diese Zeit eine Gnadenzeit und sie ist auch deswegen eine Gnadenzeit, da es in dieser Zeit noch die Umkehrmöglichkeit gibt. Ja, es wird immer noch das Evangelium verkündigt und die Menschen haben die Möglichkeit umzukehren bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das Zeichen des Tieres annehmen. In dem Moment, wo jemand das Zeichen des Tieres annimmt, gibt es für diese Person natürlich keine Umkehrmöglichkeit mehr. Aber theoretisch gibt es die Möglichkeit zur Umkehr während der ganzen Trübsalzeit bis zum Ende der Trübsalzeit, wenn man das Zeichen nicht angenommen hat. Und wir wissen, dass das Volk Israel ganz am Ende der Trübsalzeit zum Glauben kommt. Ja, dass Gott Erweckung schenkt unter dem Volk Israel und dass alle, die überlebt haben, gerettet werden. Und somit ist das noch mit Teil der Gnadenzeit, aber wir können es so, wenn wir es so anschauen, in einer Grafik, die ich mal gezeigt habe, dann sehen wir die Gnadenzeit, die geht so zurück während der Trübsalzeit. Ja. Aber durchaus können wir noch sagen, die Gnade Gottes ist hier noch am Wirken und gründet sich eben auf das, was der Jesus für uns getan hat, auf sein Werk am Kreuz. Was ist das Gericht? Das Gericht ist dann eben die Trübsalzeit, und mit diesem Gericht schließt dann die Gnadenzeit ab. Und nicht nur mit dem Gericht, sondern auch mit der Wiederkunft des Herrn. Und die Gnade in dieser Zeit ist eben, dass viele gerettet werden. Und zwar auf andere Art und Weise wie im Alten Testament. Im Alten Testament hatte man nicht die Möglichkeit, auf das vollbrachte Erlösungswerk zurückzuschauen. Ja, denn es war noch nicht geschehen. Es gab natürlich auch da die Möglichkeit zur Gnade. Es konnten zum Beispiel Opfer dargebracht werden und so konnte Vergebung erreicht werden. Aber die Bibel sagt uns unmissverständlich, dass durch diese Tieropfer, die im Alten Testament dargebracht wurden, die Sünde nur zugedeckt wird, aber nicht ausgelöscht wird. Somit haben wir hier natürlich qualitativ einen Unterschied zu der jetzigen Zeit. Jetzt schauen wir auf das vollbrachte Werk des Herrn zurück. Und all die Tieropfer im Alten Testament waren eine schattenbildliche Vorausschau auf das Erlösungswerk, aber eben nur sehr schattenbildlich. Und so können wir uns glücklich schätzen, in dieser Zeit zu leben, ja, dass wir auf dieses Erlösungswerk zurückschauen können und vom Herrn berufen worden sind und unter dieser Gnade zu leben, unter dem Reichtum seiner Gnade und seiner Vergebung und Liebe. Und damit möchte ich für heute schließen.